Ja, auch einen wunderschönen guten Morgen von mir. Mein Name ist Manuel, ich bin einer der Pastoren hier. Genau, und das ist der wunderbare Wim.
Genau, ich bin kein Pastor hier.
Ja, noch nicht, vielleicht kommt es ja noch.
Ausnahmsweise kein Pastor hier oben. Genau, ich bin hier in der Gemeinde und ein ganz normaler Typ, würde ich sagen. Und unter anderem auch Mitarbeiter im Teamkreis, das will ich jetzt nochmal erwähnen, weil das wurde eben vergessen. Wir haben im Teamkreis vor einiger Zeit einen Actionbound gemacht, das ist sowas wie eine digitale Schnitzeljagd. Dazu gibt es mittlerweile Ergebnisse und die wollen wir am Ende des Gottesdienstes auch noch euch sagen. Also diejenigen, die es mitgespielt haben. Genau.
Wie kannst du denn da schon einen Tipp geben? Oder ich nehme mal, das werden jetzt einige gespannt sein. Ich glaube, es sind auch einige extra hier, um zu wissen, war es denn knapp oder?
Es war schon knapp. Die Leute waren echt gut.
Okay, wie viele haben denn mitgemacht? Da weißt du das? Ja.
Das habe ich jetzt nicht die direkte. Okay, gut. Das kann ich nicht sagen. Da kommen wir nachher mal zu. Ja. Aber wir gucken nachher mal.
Na, ich bin auch gespannt. Ich habe auch überlegt, damit zu machen, habe es dann aber irgendwie nicht. Ja. Wir machen ja heute keine normale Predigt. Also es sollte sowieso kein Monolog sein, ja, aber es ist halt auch ein Monolog, ja, eine Rede, wenn jemand predigt. Jetzt machen wir einen Doppelmonolog. Nee, wir versuchen einen Dialog zu machen. Wir machen ein Predigtgespräch. Das heißt, wir schauen uns gleich einen Text an und werden darüber reden. Und hoffen dann, dass wir euch dadurch dann mitnehmen können. Genau. Und es hat auch was Interaktives. Dir war auch eine Sache wichtig geworden bei diesem Predigtgespräch.
Ja, ich denke einfach, dass es manchmal ganz gut ist, wenn man so verschiedene Perspektiven mal aufnimmt. Und vielleicht gibt es jemanden, der kann dich gut verstehen, deine Gedanken. Vielleicht gibt es dann vielleicht jüngere Leute, die sehen manche Dinge. Die sehen vielleicht ein paar Dinge nochmal mit meiner Brille vielleicht. Genau. Oder durch meine Brille.
Weißt du was, lass uns mal beten.
Genau.
Ja, Vater, ich danke dir für den Wim, ich danke dir, dass du ihn zum Glauben berufen hast, dass er ja dein Kind ist, dass er dein Sohn ist und ja, dass du ihm so ein Herz gegeben hast für dich und deinen Dienst und für die Menschen. Ich danke dir, dass du einfach unheimlich lieb hast, dass du deine Familie lieb hast, Herr. Und es ist einfach schön, dass wir jetzt hier zusammen dienen dürfen, dass wir ja, der Gemeinde dienen dürfen, dass wir dein Wort auslegen dürfen, dass wir miteinander ins Gespräch kommen dürfen, Herr. Und ich bitte dich, dass du ja, diesen Gottesdienst segnest. Du weißt, wer gerade hier ist, du weißt, was gerade auf den Herzen der Zuhörer und Zuhörerinnen liegt. Ich bitte dich einfach, dass du ihnen begegnest, dass du sie ermutigst, dass du ihnen das gibst, was sie einfach brauchen heute, Herr.
Ja, Herr, ich danke dir für diesen guten Morgen und dass du da bist, dass wir einfach zusammen feiern dürfen, diesen Gottesdienst, und dass wir jetzt einfach mal alle Blicke auf dich richten dürfen, mit allen Sinnen uns ausstrecken dürfen auf dich. Und das ist das Beste, was wir heute tun können. Und dass es dich einfach anbetet, wenn wir uns einfach auch dir hingeben, mit unseren Problemen, mit unseren Gedanken, Wünschen, aber auch, wo wir vielleicht in Sackgassen stehen. Und dass du uns einfach auch begegnest jetzt im Worship, aber auch vor allem durch dein Wort und dass dein Geist uns einfach führt. Darum bitte ich dich, segne uns hier und ja, schenke uns eine tolle Gemeinschaft. Amen.
Amen. Ja, Teil unserer Vision 2.0 ist ja, oder unsere Mission ist ja, dass wir einen Unterschied machen sollen. Ne? Und das kann man ja unterschiedlich auffassen, oder? Mhm. Und wir haben uns ja überlegt, dass wir euch eine Frage stellen, oder zwei Fragen eigentlich, die ihr kurz mit euren Sitznachbarn, also der ein oder andere hat einen Sitznachbar oder eine Sitznachbarin, und ihr könnt das online zu Hause machen, dass ihr euch einfach kurz mal Zeit nehmt, mal darüber ins Gespräch zu kommen. Und wenn du alleine bist, dann denk einfach mal selber drüber nach, was das sein könnte.
Genau, also wichtig, eine wichtige Frage ist, oder die zwei wichtigen Fragen sind, muss man erstmal immer den Unterschied machen? Muss man das sich aus sich heraus tun? Und der zweite Part davon ist, ist man das, was man tut? Also ist man ausschließlich nur das, was man tut? Das heißt, man muss immer etwas tun, um zu wissen, wer man ist. Ich hoffe, das ist ein Stück weit angekommen. Also nur wenn ich wirklich was Gutes tue aus Sicht der Leute oder aus meiner eigenen Sicht, bin ich deshalb gut?
Das heißt, zwei Fragen. Jetzt, muss man den Unterschied machen? Und ist das, was man tut, wichtig, um einen Unterschied zu machen? Und jetzt habt ihr quasi zwei Minuten Zeit, da mal kurz ins Gespräch zu kommen. Ja, ich glaube, also der eine oder andere ist noch am Diskutieren. Euch sehe ich ja leider nicht, aber ihr seht uns. Aber ich glaube, da gibt es jetzt unterschiedliche Antworten, denke ich mal. Der eine sagt vielleicht, ja klar, du musst einen Unterschied machen, ne? Und der andere sagt, nee, muss ich nicht. Ne? Das kommt auch ein bisschen auf die Persönlichkeit an, denke ich mal. Die eine Sache ist ja klar, der eine sagt vielleicht hier, man muss was tun, ne? Du musst ständig irgendwie beschäftigt sein, ständig irgendwas machen. Ständig auf der Straße stehen, hier auf einer Orangenkiste predigen, ja. Und der andere sagt, nee, boah, wenn ich allein schon dran denke, dass ich immer was tun muss, um einen Unterschied zu machen, ey, dann will ich das nicht. Das ist mir dann zu viel einfach. Also ich nehme mal, diese Bandbreite gibt es, oder was denkst du?
Ja, ich denke schon. Also manchmal ist ja wirklich auch das Problem, dass man da irgendwo in der Sackgasse landet, weil man irgendwann nicht mehr weiß, warum tue ich das eigentlich noch? Weil man vielleicht manchmal etwas tun will und dann sieht es anders aus, als man dachte. Und dann denkt man jetzt irgendwie, bin ich ja doch anders als der andere. Und man orientiert sich oft an anderen Menschen und weiß gar nicht mehr, wer man vielleicht auch da manchmal selber ist, weil man sich da so ein bisschen verrennt.
Und es ist interessant, den Text, den wir uns heute angucken, da geht es auch darum, da wird quasi erklärt und gezeigt, wie man einen Unterschied macht. Und was interessant ist, dass da keine Aufgabenbeschreibung drin ist. Ja, dass da nicht drin steht, was man tun muss, sondern da steht drin, wie man sein sollte oder sein darf. Und den Text wollen wir uns angucken, steht in 1. Timotheus 3, 8 bis 13, und ich lese uns das aus der Neuen Genfer Übersetzung. Übrigens hier, das Ding mit dem Alter, ne? Also ich bin digital. Ne? Auch die Diakone müssen ein glaubwürdiges Leben führen. Auf das, was sie sagen, muss man sich verlassen können. Sie dürfen nicht übermäßig viel Wein trinken und nicht darauf aus sein, sich zu bereichern. Sie müssen an der Botschaft des Glaubens festhalten, dem Geheimnis, das Gott uns enthüllt hat, und sich ein reines Gewissen bewahren. Im Übrigen sollen auch Sie zuerst einer Prüfung unterzogen werden, und nur wenn nichts an Ihnen auszusetzen ist, dürfen Sie zum Dienst in der Gemeinde zugelassen werden. Dasselbe gilt für Frauen, denen ein diakonisches Amt übertragen wird. Auch ihr Leben muss glaubwürdig sein. Sie dürfen nicht klatschsüchtig sein, sondern sollen sich durch Besonnenheit auszeichnen und in jeder Hinsicht zuverlässig sein. Ein Diakon muss seiner Frau treu sein und sich in vorbildlicher Weise um seine Kinder und die ganze Familie kümmern. Wer sein diakonisches Amt so ausübt, wie es sein soll, erwirbt sich damit hohes Ansehen und kann im Vertrauen auf Jesus Christus mit besonderer Zuversicht auftreten.
Ja, das ist ja erstmal ein interessanter Text. Was hat das mit mir zu tun? Was ist ein Diakon? Das ist auch so ein bisschen das, was ich mich mal gefragt habe. Und wie wollen wir jetzt da drin eine Antwort finden auf so eine Frage oder auf die Fragen, die wir eben gestellt hatten und worüber ihr schon geredet habt? Und bei mir war erstmal so, also ich stehe oft morgens auf und gucke aus dem Fenster und sehe ein Auto von der Diakonie gegenüber. Das verbinde ich erstmal immer, wenn ich Diakon höre. Und dann weiß man so ungefähr, was die machen oder machen müssen. Die helfen da irgendwie. Menschen, die vielleicht irgendwo in einer Situation sind, wo es nicht weitergeht oder wo es schwer ist, sich Strümpfe anzuziehen oder sowas. Und das wäre für mich jetzt erstmal die erste Frage, was ist eigentlich ein Diakon?
Ja, Diakon, das ist eigentlich jemand, der dient. Ja, wenn man das übersetzt aus dem Griechischen, dann ist es ein Diener oder Dienerin, ne? Der irgendwie anderen Leuten irgendwas hilft und macht und tut. Und hier im Kontext, in dem Bibelvers, spricht der Paulus einmal über die Ältesten, über die Gemeindeleitung, und Teil dieser Gemeindeleitung quasi, oder die halt in der Gemeinde mit involviert sind, das sind die Diakone. Und das ist noch gar kein richtiges Amt hier eigentlich. Also wir haben das Ältestenamt und das Amt des Diakonen, aber das Diakonenamt ist noch nicht so ganz ausgeprägt, auch zu der Zeit, wo Paulus diesen Brief geschrieben hat in Ephesus. Und Paulus schreibt eigentlich, diese Diakone sind eigentlich Mitarbeiter in der Gemeinde. Ja, man könnte das jetzt ein bisschen breiter sehen. Erst so im zweiten oder dritten Jahrhundert nach Christus ist dann dieses Amt der Diakone gekommen. Ne? In der katholischen Kirche kennen wir das sehr stark. Oder die Diakonissen, das sind die Mädels mit den Häubchen, die ihr ganzes Leben darauf ausrichten, halt auch Menschen zu dienen und zu helfen. Aber zu der Zeit könnte man sagen, waren das Mitarbeiter in der Gemeinde. Menschen, die irgendwie offiziell in der Gemeinde dabei waren und im Musikteam, ja, in der Technik hatten die wahrscheinlich noch nicht. Ja, aber sonst irgendwie was gemacht haben in der Armenpflege, die Leute im Gefängnis besucht haben, die irgendwie im Namen, im Auftrag der Gemeinde unterwegs waren. Das sind so die Diakone, die gedient haben. Das könnte man so sagen, ja.
Und dieses Dienen, wie haben die sich da, also ich frage mich immer, also wenn ich dieses Beispiel mir vorstelle, nochmal mit dieser Diakonie, sind das dann reine, also müssten die immer den ganzen Tag nur dienen oder wie würdest du das nochmal beschreiben?
Nee, es waren ganz normale Menschen, so wie ich, ja. Und du, ja, war ein bisschen jünger, ne? Quatsch. Aber auch so wie ihr, die einen ganz normalen Job hatten, ja, die waren nicht fest angestellt, die einen ganz normalen Job und nebenbei, also ehrenamtlich, haben die quasi dann den Menschen gedient. So, ne? Und haben quasi die Gemeinde auch nach außen hin vertreten, haben den, ne? Wie gesagt, sie haben die Gefängnisbesuche gemacht, die Armen gepflegt, haben Gruppen geleitet, genau. Und für die Leute war es halt wichtig, dass sie halt diese charakterliche Eignung hatten. Die hatten halt einen Unterschied gemacht im Leben von ganz vielen Menschen. Ne? Und Paulus sagt ja auch hier, und damit die auch einen Unterschied machen, brauchen die bestimmte Voraussetzungen. Und das sind diese charakterlichen Voraussetzungen. Und eine andere Voraussetzung ist, Paulus nennt es das Geheimnis des Glaubens, ne? Dass die das Geheimnis des Glaubens bewahren sollen. So, was ist denn das Geheimnis des Glaubens?
Das fragt sich jetzt jeder, glaube ich, weil man denkt jetzt so ein bisschen, also der Text sagt das in, ich glaube, in Vers 9, sagt er nochmal, Sie müssen das Geheimnis des Glaubens bewahren. Und das überliest man mal schnell. Was soll das bedeuten, ein Geheimnis zu bewahren? Der Leser kennt das vielleicht gar nicht. Und was haben wir vielleicht verpasst als Geheimnis in unserem Leben? Dass Paulus das hier nochmal so erwähnt. Und warum ist das so wichtig, dieses Geheimnis? Und erstmal zu dem Warum vielleicht, warum die dieses Geheimnis bewahren wollen, dann gehen wir mal auf das Geheimnis ein, sollen, ist, dass später im Text Paulus sagt, die Gemeinde ist ein Bollwerk, eine Einrichtung, die Wahrheit in der Welt einfach bezeugt. Und da wird die Gemeinde nochmal vorgestellt, wie die ganze Gemeinde einen Unterschied macht. Also wie wir heute Morgen machen ja auch einen Unterschied. Und die Diakone sind ein wichtiger Bestandteil, um diesen Unterschied auch zu leben, zu zeigen, daran festzuhalten. Und das ist das, dieses Geheimnis, wovon Paulus jetzt mal redet. Und dieses Geheimnis ist eigentlich das, was wir den Unterschied sehen zwischen dem Alten und Neuen Testament. Das ist Jesus. Das, was wir vorher gar nicht kannten, das, was vorher gar nicht vielleicht für die damaligen Menschen sichtbar wurde, das ist die Liebe, die in die Welt kam. Und diese Liebe sollen diese Menschen bewahren, dass diese daran festhalten, dass das die Lösung ist oder der Schlüssel ist für ihre eigene Identität, für ihr Leben, dass sie merken, dass Gott in diese Welt gekommen ist und dass er alles verändert hat und dass Gott den Unterschied gemacht hat schon. Und das ist auch das Geheimnis, das wir brauchen, in unser Herz zu lassen, bevor wir überhaupt den Unterschied machen können. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und Paulus triggert hier so ein bisschen den Leser an und sagt, denk mal an dieses Geheimnis. Und oh, wenn wir daran nicht denken, dass Jesus für uns in diese Welt gekommen ist und dass er uns verändert hat und dass diese Liebe den Unterschied gemacht hat, komplett am Kreuz, ja, dass das eigentlich das ist, woran sie festhalten sollen, weil daraus entspringt ihr ganzer Dienst.
Ja, also das ist auch einfach ein Schlüsselvers hier, um den Text aufzuschlüsseln. Und das ist, wenn du einen Unterschied machen willst, wenn du was verändern möchtest, wenn du auch verändert sein willst, dann ist dieses Geheimnis des Glaubens unheimlich wichtig für dich. Das ist quasi der Schlüssel, um einen Unterschied zu machen im Leben von anderen und damit auch ein Unterschied gemacht wird in deinem Leben. Dass du nämlich das Geheimnis des Glaubens nicht nur bewahrst erstmal, sondern dass du das Geheimnis des Glaubens erstmal kennst. Kennst du eigentlich das Geheimnis des Glaubens? Ja? Dass Jesus Christus für deine Sünden gestorben ist. Dass Jesus Christus, bevor er gestorben ist, war er im Himmel und sagt die Bibel, dann kam er auf diese Welt, hat das Leben gelebt, was du nicht leben konntest und ist den Tod gestorben, den du eigentlich verdient hast. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Ja? Dass da ein Gott ist, der dich unheimlich liebt, der alles für dich gegeben hat, der gesagt hat, hier, ich komme auf diese Erde für Florian und die Emily, ja? Für die Sophia, ja, Sophia und für Wim, ja, und sogar für Manuel, ich komme auf diese Erde, ja, und für den Klaus und für den Karl und für die Uschi und keine Ahnung für wen, ich komme auf diese Erde, weil ich euch so unendlich lieb habe. Und ich möchte, dass ihr verändert werdet, dass ihr so werdet, dass ihr so werdet wie Jesus Christus, so wie ich, würde Jesus sagen. Und das Problem ist mit dem Geheimnis des Glaubens, dass wir unsere Identität, ja, die Frage ist, wer wir sind, was macht mich aus, dass wir das, so sagt die Bibel, in ganz vielen anderen Sachen suchen. Ja? Mhm. In unguten Beziehungen, in deiner Arbeit, dass du sagst, ey, ich bin Geschäftsmann, ja, das ist meine Identität. Ich bin Ehemann, das ist meine Identität. Ja, dass du deine Identität in Sachen suchst, die keinen Halt geben dieser Welt. Und deswegen sehen wir ja auch in dieser Welt, dass so viele Menschen am Struggeln sind, dass so viele Menschen Probleme haben, weil die kommen einfach nicht klar, besonders wenn sie einen Instagram-Account haben und die viele Follower, weil dann ihre Identität an diesen Follower-Zahlen hängen. Ja? Und ganz stark sehen wir das ja auch bei den Teenies. Ihr seht das ja auch bei den Teenies. Woran hängt die ihre Identität? Ja? An ihren Aussehen, an ihren weiße Schuhe sind jetzt in, gerade, habe ich mir sagen lassen. Ja, Doris, Trendsetter. Ja. Die hängen ihre Identität an weißen Schuhen, an ihren Aussehen und sind noch ganz unsicher in ihrer Identität, die Teenager. Mhm. Umso wichtiger ist es doch, dass das Geheimnis des Glaubens ist, hey, deine Identität ist darin, dass du ein Kind Gottes bist. Dass Gott für dich auf diese Welt gekommen ist, ist für dich gestorben. Und deine Identität ist, du bist Gottes Tochter und du bist Gottes Sohn. Und dieses Geheimnis, ja, des Glaubens ist ja kein Geheimnis mehr. Paulus schreibt an der einen Stelle, ja, okay, es ist ein Geheimnis, die Engel wollten mehr davon wissen, aber haben es nicht gesagt bekommen. Hm. Ja, aber wir haben es gesagt bekommen, er hat es gesagt bekommen. Und die Diakone sollen halt dieses Geheimnis des Glaubens bewahren. Warum meinst du denn, war das da damals wichtig vielleicht für diese Zeit? Und warum ist es heute wichtig, dass Diakone, da gucken wir nochmal, wer ist denn das? Hm. Das Geheimnis des Glaubens bewahren.
Also wir sehen in der Übersetzung, wie wir es auch gelesen haben, dass da nochmal steht, dass Gott uns enthüllt hat. Woanders steht das gar nicht so genau drin, da steht dann nur eher, dass wir das bewahren sollen, oder die Diakone sollen das bewahren. Und damals war es relativ frisch, dass Gott das schon so enthüllt hat, zu sagen, das war ja etwas, was ganz Neues, weil früher war es so, man musste für Gott etwas tun, damit man vor Gott bestehen konnte. Und musste sonst opfern und so weiter und so fort. Und damals war es einfach ganz wichtig, weil das ist die grundlegende Wahrheit, die diese Welt braucht, dass wir einen Retter haben, der für uns alles getan hat und für uns gelebt hat, das Leben, was wir nicht leben konnten. Und nicht nur das, sondern dass er uns liebt dadurch und das immer noch tut. Und dass er uns dadurch gedient hat und dass da er ein Vorbild geworden ist für die Diakone. Und dass dieses Dienen oder diese dienende Natur in die Welt gebracht hat, um uns einander das ein Vorbild zu sein, um uns zu dienen, damit auch in der Gemeinde das funktioniert. Und das, glaube ich, einfach so wichtig, dass die Menschen erstmal verstanden haben, dass sie jetzt eine neue Identität bekommen haben und gleichzeitig ein Vorbild, das sie jetzt einfach auch nachahmen können.
Ja, und ich glaube, ganz viele Menschen fragen sich ja auch, okay, warum bin ich auf dieser Welt? Warum lebe ich? Und wenn du 40 wirst, ne, dann schaust du so zurück und überlegst dir, okay, was hast du denn schon in diesem Leben geleistet? Hast du denn irgendwo schon mal einen positiven Unterschied, sage ich mal, gemacht? Hast du irgendwo Spuren hinterlassen in diesem Leben? Oder bist du wie ganz viele Millionen anderen, die vielleicht keine Spuren hinterlassen haben oder vielleicht schlechte Spuren oder sowas? Und ich glaube, das Geheimnis des Glaubens ist auch, bevor du einen wirklichen Unterschied, also einen positiven Unterschied in dieser Welt machen kannst, wenn du die Welt verändern willst, ja, musst du erstmal dich verändern lassen. Da musst du erstmal erkennen, dass da jemand anderes war, der einen Unterschied in dein Leben gemacht hat. Und das war Jesus Christus. Und Jesus Christus ist nicht nur der Überälteste, also der Senior-Chef-Älteste, Pastor, Senior-Pastor, sondern auch der Senior-Diakon, also der Überdiakon quasi. Und wenn ihr euch das Leben von Jesus anguckt, klar, er hat auch viele Wundertaten gemacht, aber was wirklich Menschen verändert hat, das waren nicht nur seine Taten. Weil wir haben gesehen, der hat Leute geheilt und danach haben die weiter Blödsinn gemacht oder haben gar nicht geglaubt oder sowas. Aber was wirklich Menschen auch verändert hat, war einfach, weil sie mit Jesus zusammenhingen, ja, und haben einfach durch das Sein von Jesus, so wie Jesus war, ja, durch den Charakter von Jesus sind sie verändert worden. Ne? Dass er halt nicht war wie die anderen, dass er liebevoll war. Dass er sich dem Menschen zugeneigt hat, dass er dem Menschen gedient hat. Jesus ist nicht rumgelaufen und hat sich bedienen lassen, sondern Jesus ist gekommen und hat gedient. Hast du da ein Beispiel, wie Jesus gedient hat?
Ein sehr gutes Beispiel ist einfach, wenn wir sehen, wenn er den Jüngern die Füßen wäscht und sagt, hey, ich will einfach die Füße waschen, und ist einfach jemand, der sagt, das ist eigentlich der Meister, das ist gar nicht so, das ist jetzt eigentlich normal wäre in der damaligen Kultur und einfach sagt, hey, ich will euch die Füße waschen. Und das ist vielleicht etwas, was den Schmutz abwaschen, worauf die Jünger erstmal so gar nicht klarkamen. Und der einfach ein Vorbild für sie ist und das auch ihnen nachher sagt, also der dient, der ist der Größte unter euch.
Genau, also dienende Leiterschaft hier an dieser Stelle.
Ich hätte jetzt auch noch mal eine Frage, wenn wir jetzt das so hören und merken, dass uns das so verändert, dann frage ich mich ja einmal, wie wirkt sich das denn auch im Alltag aus? Oder vielleicht auch einfach in Bereichen, die der Text auch anspricht, zum Beispiel Ehe, wo der Diakon gesagt wird, soll ich auch wirklich eine gute Ehe führen und einfach, wie wirkt sich das aus? Was macht das mit dir?
Ja, also ich glaube, erstens, dadurch, dass du eine Beziehung zu Jesus hast, wenn deine Identität in Jesus Christus gegründet ist, wirst du verändert werden. Ja, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wirst du liebevoller werden, hoffentlich. Ja, wirst du barmherziger werden. Und du wirst dadurch verändert werden. Dann wirst du einen Unterschied machen an den Orten, wo Gott dich hinstellt. Und das ist für mich nochmal ganz wichtig. Du musst, um einen Unterschied zu machen, musst du nicht Pastor werden. Er wird bloß kein Pastor, wenn du denkst, du musst einen Unterschied machen oder in die Mission gehen oder was weiß ich. Ja, das kann der Weg für dich sein. Aber um wirklich einen Unterschied zu machen, bist du schon an dem Platz, wo Gott dich hingestellt hat. Und das ist nochmal ganz wichtig. Gott hat einen Plan für dich und Gott hat euch überall irgendwo hingestellt. Überleg mal ganz kurz, wo hat euch Gott hingestellt? Auf der Arbeit, im Studium, hat euch vielleicht eine Frau geschenkt oder ein Mann. Vielleicht bist du Papa, Mutter, Oma, Tante, Onkel. Ja, du bist hier in der Gemeinde. Ist egal, du bist auf der Arbeit, in der Schule. Und ich glaube, ich bin fest der Überzeugung, dass Gott dich dort, wo du bist, hingestellt hast, um einen Unterschied zu machen, um etwas in dieser Welt zu verändern. Und ich glaube, da bist du am richtigen Platz. Und da ist wichtig, dass du da, wo du bist, einen Unterschied machst und dass du einfach weißt, dass du nicht irgendwo anders hingehen musst, um unbedingt einen Unterschied zu machen. Das kann natürlich auch sein. Und deswegen sagt der Text ja hier auch, hier, du, zum Beispiel in der Ehe, du bist in die Ehe gestellt, um in der Ehe auch einen Unterschied zu machen. Einerseits und natürlich auch, sagt er auch hier, die Früchte einer Beziehung zu Jesus Christus. Das schlägt sich natürlich auch in der Ehe aus, weil du da einen Unterschied machst. Willst du noch mal ein Beispiel hier nennen? Kannst ruhig das Ehebeispiel nehmen noch. Ich habe das ja nicht.
Ja, ich denke, was man da auch zusammenfassend nehmen kann, und das sehen wir auch, dass die Bibel sich da so ein bisschen selber beantwortet ist, wenn wir dann sehen, was sind denn die Früchte des Geistes? Und wenn wir uns einfach in diese Identität fallen lassen und haben Zugang zu Gottes Geist, der in unseren Geist hineingepflanzt ist, dann können wir auch einfach dann sehen, dass diese Früchte getragen werden in unserem Leben und auch in dem, wo wir hingestellt sind, egal wo wir sind. Und der Text nimmt auch verschiedene Dinge wie Glaubwürdigkeit, verlässlich, gesunder Umgang mit Alkohol. Das heißt, man hat eine gewisse Selbstbeherrschung und dass sich das auch in unserem Leben sichtbar wird und dass wir wieder andere davon anstecken können, weil es automatisch den Unterschied macht. Ich denke, das wird dann in alle Bereiche reingehen. Und was für mich auch immer wieder wichtig ist, weil ich habe mich das auch immer gefragt, was bringt das denn, vielleicht in die Gemeinde zu gehen, im ersten Moment oder im zweiten Schritt, was bringt das denn dann, dieses Geschenk von Gott anzunehmen, manchmal im Alltag. Das ist für mich manchmal auch herausfordernd und oft ist es auch ein Perspektivwechsel, den Gott uns dann gibt, wenn wir sehen, dass er alles gemacht hat und dass er derjenige ist, der uns so gedient hat. Zum Beispiel, ich habe jetzt nochmal die Tage ein cooles Bild gehört von John Piper, der gesagt hat, stell dir vor, du bist wirklich gelähmt, du kannst gar nichts mehr, du kannst vielleicht gerade so aus dem Strohhalm irgendwas saugen. Und da ist jemand, der kümmert sich um dich, der nimmt dich auf, der ernährt dich, der trägt dich aufs Klo und so weiter. Und er hilft dir auch, dass du vielleicht wieder gesünder wirst, dass du vielleicht auch wieder fitter wirst. Und dann kommt einer deiner besten Kollegen vorbei und der will mit dir reden und sagt, hey, wie geht's dir eigentlich? Wie schaffst du eigentlich, durchs Leben zu kommen? Ja, und ich habe dann so gedacht, dann kommst du gar nicht drum rum, um von deinem Pfleger zu erzählen. Ja? Aber du musst auch diese Perspektive sehen, dass dir jemand hilft im Alltag, also grundlegend erstmal, aber auch im Alltag. Also dieser Perspektivwechsel für deine Aufgaben, da wo du gerade bist, und dass du dann automatisch auch davon erzählen wirst, wer dir eigentlich hilft im Leben. Also das war für mich nochmal wichtig, was für eine Auswirkung das hat, egal wo du bist.
Ja. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, seid ihr alle Diakone. Und ich glaube, wenn ihr heute rausgeht, ja, aus diesem Gottesdienst oder wenn das Ding ausmachst, den Fernseher, dass du das Gefühl hast, oder ja, dass da auch diese Berufung, dass Gott dich berufen hat zu einer Diakonin, zu einem Diakon. Nicht unbedingt, was das Amt angeht, ja, aber dass wir uns sehen als Diener der Menschen, die Gott uns anvertraut hat. Dort, wo du bist. Dass du so ein bisschen Verantwortungsgefühl übernimmst für die Menschen um dich herum. Ja. Da kannst du überlegen, wie kannst du das machen? Wie kannst du das auf der Arbeit machen? Wie kannst du auf der Arbeit ein Diakon oder Diakonin sein für die Menschen auf der Arbeit? Also hier haben wir ein paar Charaktereigenschaften, also das nicht mitlästern, ja, oder mitsaufen. Das ist, allein, dass du das nicht machst, da könntest du schon einen Unterschied machen. Ja, dass du durch deine charakterliche Eignung einfach anders bist als die, also im positiven Sinne. Ja. Aber du kannst auch für den anderen ein Diener oder eine Dienerin sein. Wenn du zum Beispiel der Typ oder die Typin bist, die einfach zuhört auf der Arbeit, die sich Zeit nimmt, den anderen einfach zuzuhören. Wenn, ne, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, bei mir ist es so, also ist egal, wo ich bin, Friseur, Massage, ist egal was, die Leute reden ständig mit mir. Ne? Die vertrauen sich mir einfach an. Vielleicht hast du da so eine Gabe, ja, und du machst einen Unterschied, weil du einfach zuhörst. Weil du der bist, der zuhört und der vielleicht Wahrheit in das Leben des anderen reinsprechen kann. Und dein Charakter spiegelt das auch noch wieder. Vielleicht bist du in der Schule jemand, der einen Unterschied macht, weil er halt jemandem praktisch hilft. Also und ich glaube, da, dass wir da einfach ein Bewusstsein für haben, dass Gott uns da, wo er uns hinstellt, uns hinhaben will, dass wir Diakone für diese Menschen sind, ob das in der Nachbarschaft ist, in der Schule oder auf der Arbeit. Und deswegen ist es wichtig, wenn wir glauben, dass Gott uns irgendwo hingestellt hat, dass wir auch dieses Geheimnis des Glaubens bewahren und unser Herz auch damit einfach füllen. Ja? Mhm. Du hast dir aufgeschrieben, das fand ich ganz gut. Das kannst du auch sagen. Ja. was hält uns denn eigentlich davon ab, dass wir einen Unterschied machen auf der Arbeit, in der Schule, keine Ahnung, im Verein, ja, ist egal, wo du dich hinstellst. Vielleicht gibt es bestimmte Sachen, die uns einfach davon abhalten. Was könnte das denn sein?
Ich denke, es sind einfach in vielen Dingen der Konsum, den wir auch täglich, manchmal sind wir eben passiv ausgesetzt, aber auch manchmal aktiv. Das heißt, was nehmen wir zu uns? Nicht nur das zu essen, sondern auch einfach, was wir visuell zu uns nehmen oder welchen Gedanken wir von Leuten, gerade jetzt in Corona-Zeiten, in Verschwörungstheorien oder sowas, welchen Gedanken gut wir Raum geben und sagen, ja, das glaube ich mal mehr als das vielleicht, was Gott mir gesagt hat. Oder wenn jemand auch dir was abspricht und sagt so, ja, nee, du bist nicht gut oder du kannst das nicht oder du bist nicht begabt. Diese ganzen Dinge, die wir auch gerade halt vielleicht im jüngeren Alter haben, in den Schulen, Uni und sowas, dass man, wenn man sich diesen Dingen hingibt, plus sage ich jetzt mal noch ein paar Dinge auf der Couch, wenn du auf der Couch vielleicht einfach sitzt und gar nicht mehr rausgehst oder Gemeinschaft suchst, kann es sein, dass du mit deinen Gedanken manchmal alleine bist und das immer mehr in dich hineinsickert und du dieses Geheimnis verlieren kannst. Und deswegen ist das nochmal so wichtig, dass Paulus sagt, haltet das fest, weil ich glaube, dass das auch ein Vers, der in Sprüche 4, 23 steht, dass wir genau das brauchen. Denn wenn wir das nicht festhalten, diese Wahrheit, die wir auch heute Morgen wieder teilen, die wir vielleicht in unserer Ehe teilen, in unseren Gemeinschaften, mit unseren Freunden, in der Jüngerschaft, wenn wir das nicht haben, dann verlieren wir so ein bisschen ein Stück weit das Leben, den Fokus, aber auch unsere Identität. Und wir schwimmen so ein bisschen. Und ich glaube, deswegen ist es immer wieder so gut, dass wir uns dieser Wahrheit aussetzen, obwohl es so banal ist. Und deswegen ist es auch cool, dass wir heute am Abend mal feiern, weil wir genau da sehen, dass das die Wahrheit ist, die wir brauchen.
Ja, und ich glaube, das ist echt ein wichtiger Punkt, wenn Paulus schreibt, bewahrt das Geheimnis des Glaubens und hier aus Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles, hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Weißt du, es ist ein kosmischer Kampf um deine Identität. Ja, um die Frage, wer bin ich, wo bin ich verwurzelt? Das ist ein kosmischer Kampf, der hört auch niemals auf, solange du lebst. Und es geht wirklich darum, hast du eine sichere Identität in Christus oder hängst du deine Identität an anderen Sachen? Oder glaubst du irgendwelche Lügen, die irgendjemand oder irgendeine Kultur oder irgendjemand über dich ausspricht? Und du hast diesen kosmischen Kampf. Und diesen kosmischen Kampf, den kannst du beeinflussen. Ja, das ist jetzt das, wo wir... Weißt du, Jesus hat alles für uns getan, er hat uns die Identität geschenkt und jetzt müssen wir in diese Identität hineinwachsen und du kannst jetzt da für dich selbst einen Unterschied machen, ja, und selber daran mitarbeiten, indem du nämlich, ja, so wie das hier in Sprüche steht, dir einfach überlegst, womit fülle ich mein Herz? Und das ist eine wichtige Frage, weil das bestimmt auch so deine Identität und letztendlich auch deine Früchte, ob du große Wassermelonen machst oder so kleine Rosinen. Ja? Ob deine Früchte nur Rosinen besitzt. Also als Christ hast du auf jeden Fall Früchte, ja, Frucht des Glaubens. Aber wirklich, vielleicht sind das nur ganz kleine Früchte, weil du da nicht mithilfst, ja, weil du nicht dranbleibst, weil du dein Herz füllst mit allen anderen Schrott, ja, weil du dein Herz füllst mit RTL 2, Denver Clan, mit irgendwelchen Literatur, die nicht gut für dich ist, mit irgendwelchen Beziehungen, die nicht gut für dich sind, mit irgendetwas, was dich eher von Jesus wegbringt, ja, und jeder so von uns hat so seine Schwachstellen, die uns von Christus einfach ziehen. Und deswegen sagt er, bewahre dein Herz. Und das Herz ist dein Gedanken, dein Verstand, das, was dich ausmacht. Und wenn wir unser Herz bewahren sollen, dann müssen wir uns auch ausstrecken. Was stärkt unsere Identität? Ja, überleg mal, was stärkt deine Identität in Christus? Und machst du das, was deine Identität in Christus stärkt, oder machst du es nicht? Ganz kurz, was könnten das für Dinge sein, die vielleicht gut wären, die uns helfen würden, dass unsere Identität in Christus gestärkt sind, dass hinten Wassermelonen rauskommen und keine Rosinen?
Also ich finde immer ganz, ganz einfach, banal, dass man einfach nochmal ins Gebet gehen kann und sagen, ich glaube das. Ja, da muss man nichts tun, da muss man nicht sagen, ich muss jetzt in 10 Gottesdienste reinrennen oder jetzt irgendeinen Dienst anfangen, weil dann bin ich wieder ein anderer Mensch, sondern man geht einfach den einfachsten Weg ins Gebet und sagt, ich glaube daran, dass das die Wahrheit ist. Und oft ist es so, dass sich dann schon Dinge verändert und du gibst dann Gottes Geist auch mehr Freiraum. Und dann ist natürlich auch mal zu schauen, auch Gott zu fragen, wo sind denn vielleicht die Punkte, die ich gerade nicht sehe? Weil wir sehen oft diese Punkte gar nicht und haben auch gar nicht die Kraft dazu. Und dann müht man sich oft ab. Und ich denke manchmal auch einfach, dass man sagt, hey, vielleicht sollte ich doch mal in eine Gemeinschaft reingehen. Ob das jetzt auch manchmal der Gottesdienst ist oder vielleicht ist es auch manchmal nur eine Zweierschaft oder ein Hauskreis, wo man sagt, komm, ich will mal darüber reden, weil irgendwie habe ich eine Leere in meinem Herzen. Ich habe es für mich zwar bekehrt, aber irgendwie kommt das nicht so rein. Ich will mal darüber reden gerne oder auch für mich beten lassen, wenn das manchmal selber auch nicht mehr geht.
Ja, Amen. Gut, du hast noch was vorbereitet für Leute, die ihre Identität vielleicht nicht in Christus haben.
Genau, weil wir haben auch auf dem Herzen, dass wir glauben, es geht ja nicht nur darum, dass wir an die Leute denken, die vielleicht gerade einen Hänger haben, sondern uns geht es ja immer darum, dass wir einen Auftrag haben und dass wir glauben, dass für viele Leute das noch ein Geheimnis ist. Und gerade wenn du jetzt auch zu Hause bist dann und hast das Geheimnis noch nicht angenommen in deinem Herzen, dann will ich gerne für euch oder für dich beten, das in dein Herz reinzulassen und sagen, ich glaube daran, dass ich diese Hoffnung oder auch es einfach brauche, diese Wahrheit, dass Gott für mich am Kreuz gestorben ist und dass er dann auferstanden ist und jetzt lebt und ist, dass du mit ihm leben wirst, weil er deine Sünden vergeben hat. Und dafür würde ich gerne beten und ich will auch noch kurz einfach nochmal den letzten Vers aus dem Kapitel vorlesen, weil der ist eigentlich so nochmal die Antwort oder der bezeugt nochmal dieses Geheimnis, weil da erklärt Paulus selber dieses Geheimnis nochmal ein bisschen. Weil er sagt, und wie groß ist diese Wahrheit, wie einzigartig ist das Geheimnis, auf das sich unser Glaube gründet. Er, der zu uns kam als Mensch von Fleisch und Blut, der als Sohn Gottes beglaubigt wurde durch Gottes Geist und der den Engeln erschien in seiner Macht, er wurde verkündet unter den Völkern, im Glauben angenommen, in aller Welt und im Himmel mit Herrlichkeit gekrönt. Und genau, ich will gerne für euch, für dich beten. Ja, Herr, ich danke dir, dass wir ein Geheimnis gelüftet bekommen haben von dir, dass wir Zugang bekommen haben, eine Rettung, die wir vielleicht gar nicht mal wollten am Anfang. Und auch vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du immer mal wieder an diese Stelle gekommen bist, wo du noch nicht diese Rettung angenommen hast, aber dein Herz schreit einfach nach Rettung und du hast schon viel probiert in deinem Leben. Und Herr, ich bitte dich, dass du genau bei diesem Menschen bist, dass du ihnen einfach ihr Herz öffnest und dass sie dich, ja, einfach ihr Leben dir übergeben und dass aus diesem Geheimnis kein Geheimnis, dass dieses Geheimnis kein Geheimnis bleibt, sondern dass einfach wirklich eine Sohnschaft entsteht oder eine Kindschaft bei dir, dass sie merken, dass du merkst, dass deine Sünden vergeben sind, dass einfach jemand dir helfen will und dich erneuern will, ganz neu und dir ein neues Leben geben will und damit auch eine neue Identität und eine Hoffnung, die dir niemand mehr geben kann. Und dass du weißt, dass Gott dich liebt mit allem, was er gegeben hat am Kreuz. Darum bete ich einfach im Namen von Jesus. Amen. Amen.
Was mir wichtig ist, dass wenn du jetzt hier rausgehst, dass du weißt, dass den Unterschied, den du machst, kommt dadurch, dass du dich verändern lässt von Christus, durch dein Sein. Ja, und dass Gott dich dort hingestellt hat, wo du bist, auf der Arbeit, in der Schule, was weiß ich wo, ja, in der Gemeinde, dass es nicht um Aktionismus geht, sondern es geht um das Sein. Ja? Und ich denke mal, manchmal auch gerade in der Gemeinde haben wir so das Gefühl, wir müssen viel machen und tun. Ja? Und vielleicht glauben wir diese Lüge, nur wenn wir was machen und tun, machen wir einen Unterschied und vernachlässigen dann unseren Charakter, unser Sein, wie wir sind. Und das ist ziemlich anstrengend, das ist auch ziemlich erschöpfend. Und deswegen finde ich diese Corona-Zeit ganz, ganz charmant, weil ich sag mal, diesen Zahn hat uns Corona gezogen, ja, weil wir konnten nichts machen, wir waren mit uns selbst auf einmal überlassen, mussten erstmal mit uns selber klarkommen und konnten uns so ein bisschen auf unser Sein konzentrieren. Aber ich glaube, das ist einfach wichtig, dass du das einfach weißt und dass du das auch machst. Und ich möchte einfach jetzt auch für dich beten. Und wenn du einfach ausgelaugt bist, wenn du sagst, hier, ich fühle mich einfach platt, ja, ich fühle mich einfach, ich habe das Gefühl, ich mache überhaupt keinen Unterschied, so wie ich bin gerade. Ja? Oder ich brauche wirklich jetzt nochmal die Erfüllung mit dem Heiligen Geist oder ich brauche irgendwie jetzt nochmal Power, weil es gerade ziemlich anstrengend für mich ist, dann möchte ich einfach auch für dich beten. Und auch für euch da am Fernsehen, ich möchte auch für euch beten. Und wenn du magst, kannst du aufstehen, zu Hause oder hier. Und ich sehe das dann, also euch nicht, aber euch sehe ich dann. Und werde nochmal ganz speziell für euch beten, dass ihr einfach Kraft kriegt, dass ihr aus der Kraft des Heiligen Geistes lebt. Und dass ihr einfach erfüllt werdet und dass ihr verändert werdet durch die Kraft des Geistes. Sodass ihr Wassermelonen, dass die ganz natürlich Wassermelonen nachher rauskommen, einfach weil ihr mit Christus unterwegs seid. Ja. Gut, ich bete für euch. Herrlicher Vater, ich danke dir für ja, jeder, der einfach diese Identität von dir angenommen hat. Für jede, die einfach mit dir unterwegs ist. Und ich danke dir, dass du sie unheimlich lieb hast, dass sie fest in dir gegründet sind. Und du siehst diesen kosmischen Kampf, dass da so ein Kampf stattfindet. Da will jemand nicht, dass wir fest mit dir gegründet sind, dass die Identität fest in dir verwurzelt ist. Und du siehst auch die Lügen, die wir manchmal glauben, dass wir denken, ey, wir müssen was tun, wir müssen irgendwas ganz Besonderes machen, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Und du siehst, wie anstrengend das ist, wie uns das auch kaputt macht. Und wie wir vielleicht manchmal in so einem christlichen Hamsterrad unterwegs sind. Und Herr, ich muss bekennen, ich laufe da auch ganz gerne drinne. In diesem Hamsterrad. Und ich bitte dich jetzt, dass du einfach Kraft schenkst, neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist, dass wir einfach spüren, dass du in uns lebst, dass wir einfach spüren, dass du uns Kraft schenkst, dass du es bist, der uns verändert, dass wir ja nicht das sind, was wir tun und machen, sondern dass wir das sind, was du für uns getan hast. Und so bitte ich jetzt für jeden, der aufgestanden ist zu Hause oder auch hier oder der im Herzen aufgestanden ist, weil er sich so nicht traut, dass du einfach neue Kraft schenkst, neue Kraft durch deinen Heiligen Geist, dass du ja Erfüllung schenkst, dass du wirklich Veränderung schenkst. Du weißt, wo es hapert, in welchen Bereichen wir einfach ja in der Heiligung noch nicht vorangeschritten sind, wo wir eine extra Portion Heiligen Geist brauchen. Und ich bitte dich einfach, dass du diese Stellen aufzeigst, dass du uns da berührst und uns veränderst durch den Heiligen Geist. Und so möchte ich euch einfach segnen im Namen Jesus, der sein Leben für euch gegeben hat, der uns den Heiligen Geist geschenkt hat als Ermutiger, als Tröster, als Beistand und als innere Kraft für uns. Und er ist es, der uns verändert. Ich möchte einfach für euch beten, dass der Herr euch erfüllt mit seinem Geist. Amen.
Amen.
Halleluja. Nee, du bleibst.
Achso. Ich muss mir schon was holen, du auch.
Genau.
So, genau. Es wird noch besser. Wir feiern Abendmahl. Und die sind schon ausgeteilt. Ihr seht die bei euch auf den Plätzen. Und ich finde das nochmal so cool. Das sind zwei Dinge, die wir sehen, ansehen können, anpacken können, schmecken können. Dass wir daran sehen, dass das Geheimnis, was Paulus so anspricht, kein Geheimnis mehr ist, weil wir sehen es jetzt gerade vor uns. Weil das zwei Zeichen sind, die uns immer daran erinnern. Oft ist es bei uns noch ein Geheimnis manchmal. Oder wir lassen in manchen Bereichen unseres Lebens oder unserem Herzen das noch nicht so ran, dieses Geschenk, einfach das ist diese Zusage, diese Wahrheit. Und ich will euch ermutigen, auch nochmal diese Abendmahlzeit zu nutzen, einfach nochmal Gott ganz neu in euch aufzunehmen, dazu Ja zu sagen ja, ich nehme dieses Opfer an, ich nehme diese zwei Zeichen an Und da will ich gerne euch ja begleiten und mit euch beten. Genau. Wir nehmen erstmal dieses Brot natürlich, weil wir sehen, dass Gott dass hier seinen Körper gegeben hat für uns. Und ich bete noch. Ja, Herr, ich danke, dass du für uns ja ein Diener bist, den wir gar nicht beschreiben können, weil du hast alles gegeben, nicht nur irgendwie deine Zeit hier, sondern du hast deinen ganzen Körper gegeben, deine ganze Liebe, du hast alles gegeben, damit wir jetzt hier sein können, damit wir leben dürfen und nicht nur ein bisschen, sondern in allen Bereichen unseres Lebens und für alle Menschen reicht dieses Opfer aus und du hast dich schlagen lassen für uns, damit wir ja wirklich hier in Frieden leben dürfen und ich bitte dich, Herr, dass wir einfach dich da sehen und wir danken dir und preisen dich dafür, dass du alles getragen hast für uns, auch die Krankheiten, auch einfach unsere ganzen Beschwernisse, die wir manchmal hier rumtragen und dass wir einfach wissen dürfen, dass du alles ans Kreuz genagelt hast, unseren ganzen alten Menschen und dass du diesen Weg gegangen bist für uns. Amen. Lass uns das Brot nehmen. Bisschen trocken.
Ich finde das so ein schönes Bild, ja. Das, was wir auch in der Predigt jetzt gehört haben, dass Jesus uns ja von innen verändert will. Er will unser Sein verändern und dadurch, dass wir das Brot ja in uns aufnehmen, wird es ja Teil von uns selbst. Ich finde das so ein schönes Bild, dass Christus ein Teil von uns selbst ist.
Ja, also genau. Und das ich finde das nochmal auch wichtig, dass wir das am Kelch, am Saft, am Getränk sehen, dass er jetzt nicht nur dafür da ist, das Trockene runterzuspülen, sondern dass wir auch spüren, dass es uns verändert hat. Und das ist einfach das, was wir hier sehen. Der hat nämlich unsere Sünden weggenommen. Das, wo der Teufel uns vielleicht immer wieder anklagt, auch in den Sachen, die jetzt keiner weiß. Aber Gott weiß es. Und das erinnert uns einfach daran, dass er das wirklich weggenommen hat und dass dich keiner mehr anklagen darf, in keinem Bereich deines Lebens. Und dass er sich schon verändert hat. Und wenn wir das jetzt auch einfach nehmen dürfen, dass wir merken, wir sind verändert. Und das ist eine Wahrheit, die ihr mitnehmen könnt. Und das ist ein Unterschied, der ist unglaublich. Amen. Genau. Dafür will ich noch beten. Ja, danke, Herr, dass du für uns dein Blut gegeben hast und dass es uns komplett verändert hat. Es hat uns schneeweiß gemacht. Es hat uns einfach befreit von der Sünde und dass die Sünde kein Recht mehr hat auf uns und dass wir nicht mehr da in den Tod gehen dürfen, sondern dass wir leben dürfen und in diesem Leben immer mehr erfahren dürfen, wie rein und weiß du uns gewaschen hast und dass keiner uns mehr ja anklagen darf. Wir danken dir, Herr, dass du dein Blut gegeben hast. Amen.
Und wenn ihr wollt, könnt ihr aufstehen und lass uns noch zusammen das Vaterunser beten. Und genau, auch ihr zu Hause. Weil ich finde das so schön, dass wir so als, die Bibel sagt immer so, ein Mann, ja, das ganze Volk Israel stand so wie ein Mann auf und betete und sprach. Und ich finde das so schön, das können wir zusammen tun. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.